Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Emmanuel Macron galt als Schlüsselfigur für den Hinterzimmer-Deal, der Ursula von der Leyen an die Spitze der Europäischen Kommission geführt hat. Doch nach der Ablehnung der französischen Kandidatin für von der Leyens Kommission ist das Verhältnis der Deutschen zum Präsidenten angeschlagen. Wir sprechen gleich darüber mit einem Politikwissenschaftler. Hinterzimmer-Deals, das ist eigentlich nicht die Sache der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Die Protestpartei ist vor 10 Jahren mit dem Versprechen gestartet, dem Volk die Macht zurückzugeben. Was daraus am Ende geworden ist, auch dazu gleich mehr. Und wir starten heute unsere Reportagereihe über den digitalen Champion Tschechien, wie ein kleines Land zu den Großen aufschließt. In gut 2 Stunden öffnen sich für Ursula von der Leyen die Tore zum Élysée-Palast. Die designierte EU-Kommissionspräsidentin und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben Wichtiges zu besprechen. 4 Tage nachdem das Europaparlament die französische Kandidatin für das zentrale Binnenmarktressort der EU-Kommission mit großer Mehrheit abgelehnt hat, gibt es Redebedarf. Eine deutliche Botschaft der Abgeordneten in Richtung Paris war das damals. Und sie ist wohl auch angekommen. In einer ersten Reaktion bat der sonst so gewandte Präsident um Zeit zum Nachdenken.
Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué. De ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre.
Frankreichs Präsident Macron kurz nachdem das Europaparlament den Daumen über Sylvie Goulard, der französischen Kandidatin für das Binnenmarktportfolio, gesenkt hatte. Emiliano Grossmann ist Politikwissenschaftler an der Elite-Hochschule Sciences Po in Paris. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob die französische Politik nun etwas klarer sieht, was da eigentlich passiert ist in der vergangenen Woche.
Nun ja, ich glaube, es war auf jeden Fall eine große Überraschung, aber eine Überraschung, die halt auch von einer gewissen Unkenntnis des europäischen Prozesses und der europäischen Institutionen zeugt und eigentlich nicht gut in Einklang kommt mit dem Bild, was Macron von sich selber geben will als großer Pro-Europäer, der das europäische Projekt nach dem Brexit wieder neu anfährt.
Sie haben gesagt, das war eine große Überraschung durchaus. Dabei ist Macron ja zweifellos der Staatenlenker mit den ambitioniertesten Plänen für die EU in den vergangenen Jahren gewesen. Nun also diese Klatsche in Brüssel. Hat er die EU nicht richtig verstanden?
Er hat auf jeden Fall die Institutionen unterschätzt. Er hat unterschätzt, wie sehr die Parlamentarier ihm auch übel genommen haben, das Prinzip der Spitzenkandidaten unterwandert hat mit der Nominierung von von der Leyen. Das war natürlich nicht seine alleinige Entscheidung, das war in Partnerschaft mit anderen in Europa. Aber grundsätzlich sind die Parlamentarier dieser neuen Kommission gegenüber nicht besonders positiv gestimmt. Es waren ja schon vorher 2 andere Kommissare abgelehnt worden. Das hat Macron ganz offensichtlich nicht verstanden, wie sehr dieses Ressentiment sich gestärkt hatte innerhalb der diversen Fraktionen im Europaparlament.
Es läuft ein Verfahren gegen Sylvie Goulard wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern aus ihrer Zeit im Europaparlament. Das war auch der Grund, warum sie sich 2017 als französische Verteidigungsministerin nur wenige Wochen im Amt halten konnte. Warum war sie für Frankreich dann trotzdem von so großer Bedeutung, dass man sie unbedingt mit einer mächtigen Position in Brüssel versorgen wollte?
Ich glaube, das ist eine Schuld aus der Wahlkampagne, die Präsident Macron gegenüber den Liberalen hatte. Also sie kommt aus dem liberalen Lager, das ist zwar ein relativ kleines Lager, aber das hatte Macron seinerzeit relativ viel geholfen, die Unterstützung von François Bayrou insbesondere. Und und diesem Kampf gegenüber, glaube ich, schien es ihm eine Schuld zu haben, die er so wettmachen wollte. Und andererseits ist Sylvie Goulard halt hochqualifiziert, hat einen Lebenslauf, der relativ beeindruckend ist, zuletzt als Vizedirektorin der Banque de France, der französischen Bundesbank. Ich muss zugeben, dass für uns französischen oder Beobachter in Frankreich war das schon ein bisschen überraschend, so sehr an ihr festzuhalten, nachdem sie als Verteidigungsministerin hatte zurücktreten müssen. Was allerdings passiert, und das ist eine Besonderheit vielleicht in Frankreich, ist dadurch, dass diese nationale Verwaltungsschule ein so großes Gewicht in der Politik hat, die ENA, gibt es da immer wieder Netzwerke, die zum Tragen kommen, immer wenn man es am wenigsten erwartet. Und sowohl Präsident Macron als auch Sylvie Goulard kommen halt von der nationalen Verwaltungsschule.
Die Wahl von der Leyen zur neuen Kommissionschefin ist maßgeblich mit dem Namen Macron verbunden. Sie haben das gesagt. Ist das Verhältnis des Präsidenten zu Frau von der Leyen nun schon vor dem Start der neuen Kommission beschädigt?
Das müssen die beiden unter sich abhandeln. Wir werden sehen, was die Erklärungen sein werden nach dem Treffen heute Morgen. Aber grundsätzlich sehe ich keinen ehrlichen Grund dafür. Es ist natürlich ein Rückschlag für Macron, aber Macron hat jedes Interesse daran, das so schnell wie möglich glatt zu machen und darüber hinwegzugehen, damit man weiter zusammenarbeiten kann. Und zumal Ursula von der Leyen halt im Prinzip ja halt doch positiv gesonnen ist.
Wie schwer ist dieser Rückschlag?
Es ist ein Rückschlag halt oder Arroganz, die ihm auf jeden Fall nachhaltig die Beziehungen zum Europäischen Parlament Schaden zubringen können. Und es zeugt vielleicht auch von einer gewissen Tendenz hier in Frankreich, sich weniger für Europa zu interessieren und diese großen Europaziele, die Präsident Macron noch vor ein paar Monaten öffentlich wiederholt hat, sind in den letzten Wochen eher in den Hintergrund getreten, weil man merkt, dass er langsam sich halt schon vorbereitet auf sein Wiederwahlprojekt. Und dieses Wiederwahlprojekt wird nichts mit Europa zu tun haben. Es wird mehr zu tun haben, wie er mit Einwanderung umgeht, wie er mit interner Sicherheit umgeht, wie er mit Terrorismus umgeht. Und da ist Europa einfach nicht so wichtig.
Damals als Alternativkandidatin galt unter anderem die heutige französische Verteidigungsministerin Parly. Ist sie aus Ihrer Sicht nun auch die Favoritin als Ersatzkandidatin?
Das ist auf jeden Fall der Name, der hier gehandelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch andere Namen gibt, die dann zum Schluss noch mal nach vorne kommen. Aber im Prinzip ist das der Name, den wir auch die ganze letzte Woche gehört haben. Und es ist jemand, der relativ qualifiziert ist, einen guten Ruf hat und im Prinzip keine problematischen Dossiers irgendwo in einer Untersuchungskommission hat.
Wie wichtig ist das Ressort für Frankreich, Binnenmarkt und Verteidigung?
Macron hat relativ deutlich gemacht, dass das Ressort auf keinen Fall in Frage gestellt werden darf, dass dieses Ressort nicht an die Person gebunden sein darf. Allerdings finde ich das relativ problematisch und wiederum ein Zeugnis einer relativen Unkenntnis der europäischen Institutionen. Normalerweise ist das Ursula von der Leyen Beschluss und Entscheidung und Verantwortung, diese Ressorts zu benennen und zum anderen diese Ressorts mit den Personen zusammenzubringen. Durchzudrücken, das Ressort, das für Sylvie Goulard ausgedacht wird, dann genauso an Florence Parly gehen sollte, fände ich eigentlich aus europäischer Sicht eher schockierend.
Einschätzungen waren das von Emiliano Grossmann, er ist Politikwissenschaftler an der Elite-Hochschule Sciences Po in Paris. Sie hätte das Schicksal von vielen europäischen Protestparteien ereilen können, die kommen und schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Doch die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien ist geblieben. 10 Jahre sind es jetzt. Und das hat die Partei, die als Anti-Establishment-Bewegung gestartet ist, an diesem Wochenende mit einer Party in ihrer Hochburg Neapel gefeiert. Vielleicht feierte sie auch die politische Wiederauferstehung, denn die Fünf-Sterne galten noch vor ein paar Wochen als politisch geschlagen. Zumindest glaubten das viele, als Lega-Chef Matteo Salvini im Sommer die gemeinsame Koalition aufkündigte. Doch statt der von Salvini geforderten Neuwahlen haben die Fünf-Sterne einfach den Koalitionspartner gewechselt. Ein politisches Gesellenstück, für das es vom Vater der Bewegung, dem Komiker Beppe Grillo in Neapel, viel Anerkennung gab. Die Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Über 6.000 Anhänger sind nach Neapel gekommen, um Geburtstag zu feiern. 10 Jahre haben der Fünf-Sterne-Bewegung gereicht, um politisch erwachsen zu werden. Radikal und kompromisslos präsentierte sich die Partei bei ihrer Geburt. Mittlerweile ist die Fünf-Sterne-Bewegung stärkste Regierungskraft und Koalitionen sind kein Teufelzeug mehr, sondern Mittel zum Zweck. Parteierfinder Beppe Grillo pries in seiner Geburtstagsrede die Kunst der politischen Veränderung.
Chi siamo? Wer sind wir? Es ist unnütz zu glauben, dass wir die gleiche Identität haben wie vor 10 Jahren. So ist es nicht. Wir sind anders, wir sind innerlich anders. Und das ist ein Moment, den ihr als großartig wahrnehmen müsst. Grillo selbst hatte seiner Partei vor Wochen taktische Flexibilität verordnet, als er sich dafür aussprach, Matteo Salvini von der rechten Liga als Koalitionspartner zu entsorgen und stattdessen ein Regierungsbündnis mit den ehemaligen Kommunisten des Partito Democratico PD einzugehen. Der PD, der für Grillo und seine 5 Sterne bis dahin der politische Hauptgegner war. Auf der Geburtstagsveranstaltung kritisierte der Übervater der 5-Sterne-Bewegung diejenigen, die sich schwer tun, die politische Wolte der vergangenen Wochen zu verdauen. Wie immer bei Grillo in gewohnt drastischer Wortwahl. Ich will nicht, dass ihr immer da bleibt und immer sagt PD, PD, PD. Diesmal sage ich, leckt mich zu euch. Leckt mich war der Slogan, mit dem Grillo vor 10 Jahren das politische Establishment in Italien angegriffen und die 5-Sterne-Bewegung aus der Taufe gehoben hat. Die Debatte über die aktuelle politische Strategie der 5 Sterne beherrschte in Neapel auch die Diskussionen am Rande. Außenminister Di Maio als sogenannter Capo Politico formeller Parteichef betonte, die 5-Sterne-Bewegung bleibe eine postideologische Partei, für die die Kategorien links und rechts nicht mehr gelten würden. Wie Grillo macht auch Di Maio seine neue Wertschätzung für die Demokratische Partei deutlich. Gleichzeitig aber bremste der Außenminister bei Überlegungen, jetzt flächendeckend in Italien Wahlbündnisse mit dem PD einzugehen, nach dem Vorbild der anstehenden Regionalwahlen in Umbrien. Derzeit stehen weitere Bündnisse nicht auf der Tagesordnung, weder regionale Bündnisse und schon gar nicht Bündnisse landesweit. Di Maio will der 5-Sterne-Bewegung taktische Beinfreiheit erhalten und vor allem die innerparteiliche Opposition nicht vergrätzen. Der Anführer der internen Kritiker, der ehemalige Abgeordnete Di Battista, war den Geburtstagsfeierlichkeiten demonstrativ ferngeblieben. Der aktuelle Star der 5-Sterne-Bewegung aber ist weder Grillo noch Di Maio, sondern Ministerpräsident Giuseppe Conte. Das wurde auch in Neapel deutlich, als Conte offiziell gar nicht Mitglied der Partei, unter Jubel forderte, künftig mehr Steuerhinterzieher ins Gefängnis zu schicken. Da lag wieder etwas vom Gründergeist der Partei in der Luft, einer Partei, die das Spiel mit populistischen Maximalforderungen nach wie vor beherrscht, aber in den 10 Jahren ihres Bestehens auch taktische Geschmeidigkeit gelernt hat.
Partywochenende in Neapel, die 5-Sterne-Bewegung feierte Geburtstag und ihre politische Flexibilität. Der Beitrag war das von Jörg Seiselberg. Die Digitalisierung gilt als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Durch sie werden die Karten in vielen Branchen neu gemischt. Alte Industriemächte könnten dadurch unter die Räder geraten, andere Länder aufholen. Tschechien hat diese Aufholjagd zu gewaltigen Sprüngen genutzt und ist dabei, die europäischen Spitzenreiter wie Estland und Dänemark in Sachen Digitalisierung einzuholen. Für die Tschechen ist das ein Paradigmenwechsel. Nachdem sie lange als verlängerte Werkbank des Westens gehandelt wurden, nutzen sie jetzt die Chancen der digitalen Ökonomie, um sich aus dem Schatten der ausländischen Investoren herauszuarbeiten. Etliche tschechische Unternehmer sind mit ihren Firmen Weltmarktführer. Josef Pruscher ist einer von ihnen. Er konstruiert 3-dimensionale Drucker, die er in jahrelanger Tüftelei entwickelt hat. Kilian Kirchgästner hat ihn getroffen.
Noch steckt der Chef in einem Fototermin. Ein Magazin irgendwo aus dem Ausland hat einen Fotografen geschickt. Josef Pruscher posiert im Treppenhaus seiner Firma. Der Hipster-Vollbart ist frisch gebürstet. Auf dem Kopf trägt er die markante Schiebermütze und die mächtige schwarze Brille, die zu seinem Markenzeichen geworden sind. Auf seinem schwarzen T-Shirt leuchten Zeichentrickfiguren aus einem Fantasy-Film. Pruscher ist bestens gelaunt. Ob sie nicht auch ein Foto machen wolle, ruft er einer Mitarbeiterin zu, die sich feixend an ihm in den langen Flur vorbeidrängt. Krawatte trägt hier niemand. Josef Pruscher mit seinem Freizeitlook und seinem lockeren Umgangston verzichtet auf jegliche Chefattitüde.
Wir sind hier nicht so steif. Wenn eine Firma so schnell wächst wie wir, ist es einfacher, wenn die Atmosphäre freier ist. Wozu hier überflüssig irgendeine Spannung schaffen? Dresscode oder so etwas?
Josef Pruscher ist 28 Jahre alt und trotz seiner mehr als 300 Mitarbeiter wirkt er so, als sei er eher aus Versehen in der Rolle des Chefs gelandet. Er baut 3D-Drucker. In fast allen Vergleichstests landen sie auf den Spitzenplätzen. Pruscher selbst tüftelt am liebsten an der Technik herum oder diskutiert in New York oder Tokio auf Messen mit den Käufern. Die meisten sind ähnliche Technik-Freaks wie er selbst.
Wenn man die echten Kunden trifft, das ist am besten. Sobald ich hier ins Büro komme, lösen wir von morgens bis abends nur irgendwelche Probleme. Ein Lieferant hat die falschen Teile geliefert. Irgendwo hat ein Rohrbruch ein halbes Stockwerk überflutet. Lauter solche Sachen. Und man ist den ganzen Tag damit beschäftigt. Das ist nicht so erfüllend, wie die echten Kunden zu treffen, die zufrieden sind.
Pruscher geht voran, der Fotograf will ihn noch vor einem anderen Hintergrund aufnehmen. Lang sind die Flure, über die Pruscher geht, lang und schmucklos. Ein Betonklotz aus sozialistischen Zeiten beherbergt seine Firma, gelegen am Rand des Prager Zentrums, 6 Stockwerke hoch und 7000 Quadratmeter groß. Es sieht aus wie auf einem Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Jeder Mitarbeiter hat neben seinem Schreibtisch einen 3D-Drucker, um einfach experimentieren zu können, wenn es zwischendurch mal etwas ruhiger zugeht.
Ich hatte Spaß an Musik, als ich noch studiert hatte. Elektronische Musik. Ich habe am Mischpult gestanden, mit den verschiedenen Knöpfen und Reglern. Und so kam ich eines Tages auf den 3D-Druck.
Das war, als einer der Regler kaputt ging. Muss man da jetzt wirklich wochenlang auf ein Ersatzteil warten, fragte sich der Informatikstudent, oder kann man sich nicht selber helfen? 7 Jahre ist das jetzt her und Josef Pruscher las sich in alles ein, was es über den 3D-Druck damals gab. Am Ende konstruierte er selbst einen Drucker, mit dem er sich den Regler für sein Mischpult ausdruckte. Ein Drucker war es, der besser war als vieles, was es auf dem Markt damals gab.
Da habe ich einfach eine Firma gegründet. Der Anfang war langsam. Ich fühlte mich noch nicht so weit, das gleich groß aufzuziehen. Ich habe dann Schulungen gegeben und wer dorthin kam, konnte sich auch einen Drucker kaufen. Das war hier in Prag. Erst später, als die Technik immer besser wurde, haben wir angefangen, auch ins Ausland zu versenden.
Mit dem Fotografen ist Pruscher jetzt im Herzstück seiner Firma angekommen, in der sogenannten Druckerfarm. In langen Regalen stehen hier 3D-Drucker, neben und übereinander 400 Stück. Sie arbeiten alle auf Hochtouren. Es ist ein geniales Fertigungssystem. Die Drucker reproduzieren sich selbst. Sie drucken die Teile aus, die nötig sind, um die nächsten 3D-Drucker zusammenzusetzen. Rund um die Uhr laufen die Maschinen. Zur Bedienung sind nur 2-3 Techniker nötig. Josef Pruscher posiert für den Fotografen in einem Gang. Links und rechts ragen Regale mit Druckern auf.
Diese Druckerfarm hilft uns, weil wir darin unser Produkt gleich selbst testen. Am besten ist ein Produkt immer dann, wenn Sie damit Ihre eigenen Erfahrungen machen, wenn Sie Ihr eigenes Problem damit lösen.
Dieses Verkaufsargument kommt an. Weltweit sind die Drucker von Josef Pruscher gefragt. Die Unternehmensberatung Deloitte kürte sein Unternehmen unlängst zu am schnellsten wachsenden Firma in Mitteleuropa. Und das auf hohem Niveau. Im Jahr 2018 setzte Pruscher mehr als 50 Millionen Euro um.
Wenn ich manchmal in den Nachrichten sehe, wie die Firmen sich auf die Schulter klopfen, weil sie gerade ein Umsatzwachstum von 3% geschafft haben, dann sage ich mir, hey Mann, wir haben hier hunderte Prozent und da haben wir eine tatsächliche Produktion. Wenn sich bei Facebook über Nacht die Benutzerzahl verdoppelt, dann vergrößern die ihren Serverraum und fertig. Wir müssen die Produktion vergrößern, vielleicht ein größeres Gebäude suchen und so weiter. Kaum eine technologische Firma kann so schnell wachsen wie wir.
Da klingt er dann doch durch, der Stolz des Geschäftsmanns und nicht nur der des Technikers.
Der digitale Wandel in Tschechien, eine Reportagereihe von Kilian Kirchgessner aus dem Frühjahr, die wir in dieser Woche wiederholen. Morgen geht es dann um den Patriotismus der Informatiker. Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit meinem Kollegen Andreas Mein und einem Blick zurück. 30 Jahre nach den Massendemonstrationen in der DDR blickt er mit einem Pfarrer auf die Geschichte der katholischen Kirche im DDR-Sozialismus. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.